Liebe Gemeinde, es ist soweit. Wir haben die Kabel eingesteckt, die Monitore sind angeschlossen, eingeschaltet. Der Rechner wird hochgefahren, die Keyboards werden aus den Holstern geholt von zwei Keyboard-Cowboys, nämlich vom lieben Basti. Hallo Basti.
Hallo, grüß dich.
Und von mir, ich bin der Udo. Und heute geht es an ein sehr besonderes Thema, ein Herzensthema meinerseits. Und deshalb möchte ich direkt mit einer Frage um die Ecke schallern, bevor wir in noch einen kleinen Vorpunkt reingehen. Aber die Frage muss ich hinklatschen, bevor wir hier überhaupt über was auch immer weitersprechen können. Nämlich, wie hast du, lieber Basti, in den 90ern dir den Cyberspace vorgestellt?
Ach du je, den Cyberspace, ach du je. Oh, wow, wow, wow. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, so ein bisschen wie bei diesem Michael Douglas-Film von 1995 mit Demi Moore.
Aha.
Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Kommt gerade nicht drauf. Aber da ging es auch irgendwie um so eine VR-Brille und dann sind die da auch irgendwie im Cyberspace und dann kann man da mit der VR-Brille dann da rumlaufen und das war so auf Hightech alles irgendwie gemacht und irgendwie so und ein bisschen so wie dass dieses Gitternetz bei Raumschiff Enterprise, wenn die im Hologramm sind, irgendwie so eine Mixtur aus dem, also geil. Wirklich so was total anderes, total futuristisches, aber ja, irgendwie so.
Mhm. Ja, bei mir mag es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Für mich war das Hyperspace in den 90ern wirklich so eine völlig ungreifbare Geschichte, wo ich wirklich dachte so, man löst sich auf und Pixel fliegen durch die Gegend und so halt genau diesen Schnonsens, den man da auch Mitte der 90er, ich glaube 95 war da eh das Highlight, ja. Da hat man so viel um die Augen gebraten bekommen und dann hat sich da so ein Bild ergeben, was ganz weit weg von dem ist, was der Cyberspace vermutlich, wenn es ihn denn wirklich gibt, was er denn wirklich ist. Wir werden da heute weiter reinsteigen in den Cyberspace, in die Thematik, in die Pixel und werden unsere Keyboards richtig klackern lassen. Aber bevor wir das tun, Basti, hast du noch was zu sagen an die Gemeinde? Schieß los.
So ist es. Ich habe die letzten Tage mit dem Fred ganz viel telefoniert. Ihr habt es ja draußen bestimmt schon gehört, er war jetzt nicht so oft da, hat halt auch wirklich viel um die Ohren mit Schule und allem drum und dran. Gerade die Vorferienzeit ist natürlich halt auch immer sehr, 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 sehr zeitaufwendig und auch insgesamt hat er viel zu tun und der Fred macht Urlaub. Bis zum November ist er erstmal nicht im Podcast zu hören. Er wird sich um viele andere liegen gebliebene Projekte kümmern und wird dann im November dann wieder zu hören sein. Und dann schauen wir mal, ob das bei ihm dann halt auch zukünftig auch zeitlich besser klappt oder ob er dann irgendwann als Gast nur noch wieder kommt. Das wird sich noch rausfinden, aber aktuell ist er im Podcast-Urlaub und den wünschen wir Ihnen auch sehr, einen erholsamen Podcast-Urlaub und dass das die Akkus mal wieder auflädt und genau, das wollte ich nur sagen für die da draußen, die sich da schon gewundert haben. Der Film, den der Fred sich ja rausgesucht hat, Mr. Miller und Miss...
Den habe ich mir rausgesucht.
Ach, den hast du dir ausgesucht,
McCabe ja. Und Mrs. Miller, ja, den will ich ja schon ewig, den will ich ja schon ewig mal mitbringen. Aber ja, den werden wir vertagen, bis der Fred dann wieder da ist.
Ganz genau. Dafür habe ich aber einen Ersatz, damit wir trotzdem hier einen Western besprechen. Da müsst ihr allerdings bis zum Ende dranbleiben, dann verrate ich euch das auch, was dann zu hören sein wird.
Halleluja. So, jetzt können wir hier in ein Genre eintauchen. Ich nenne das immer ganz gerne den Cyberquatsch. So, da gibt es bestimmt auch bessere Namen für, aber ich finde Cyberquatsch, das trifft es eigentlich ganz gut. Dass so eine schöne Mischung ist aus diesem Cyberspace-Wahnsinn, oftmals, und ich betone in diesem Fall wirklich oftmals und nicht immer, zweifelhafte Effekte. Und aber auch eine Menge Fun und Tempo. Und also wir haben es hier mit einem Paradebeispiel zu tun. Aber auch da mag ich noch eine Frage vorwegschicken. Wenn man jetzt mal von dem, was wir hier gleich besprechen, absieht, was für Cyberquatsch-Filme fallen dir spontan noch ein und welche magst du davon? Oder auch nicht?
Also mir fällt vor allen Dingen ein Film ein, den ich noch nicht gesehen habe. Das Netz. Das ist ja auch kein Zufall. Den Film werden wir ja dann auch noch besprechen. Eben halt in dieser Cyber-Quatsch-Reihe, wie du sie schön nennst. Mhm. Genau. Einer der früheren wäre Wargames. Mhm. Sneakers, die Lautlosen. Das wäre auch noch so einer.
Schön.
Und der mit Hugh Jackman, Passwort Swordfish.
Mhm, ja.
Der ist dann auch so am Rand Anfang der 2000er war der. Die fallen mir dazu ein. Aber ansonsten wird es dann recht schnell dünn.
Na, ich muss da auf jeden Fall noch ganz dick den Tron halt anführen. Ne? Der ist ja auch so ein absoluter Cyberquatsch-Vorreiter. So.
Ja, das stimmt schon.
Ja. Und der unsägliche, auch wenn man ihn eigentlich besser nicht aussprechen sollte. Und also, naja, es gibt da auch noch diesen Rasenmähermann.
Oh Mann, oh nein, ja.
Der ist wirklich schlimm. Es gibt auch noch ganz viele andere Vertreter. Ne? Ich habe mich da auch durch so ein paar B- und C-Dinger durchgeorgelt irgendwann mal, die auch teilweise gar nicht schlecht sind und Spaß machen. Aber es gibt natürlich auch sehr namhafte Dinger wie Matrix ist ja irgendwie auch Cyberquatsch. So, am Ende. Sehr hochwertiger Cyberquatsch, aber es zählt da voll mit rein. Ne?
Mhm. Also ich bin mir da ziemlich sicher, wenn man da auch vor allem gerade so auf japanische Seite schaut, was da so anime-mäßig da noch gelaufen ist.
Oh ja.
Ja, also da gibt's wahnsinnig viel, aber das war nie so ein Thema, wo ich so richtig so den wirklich Lust und Zugang dazu hatte, weil mir das halt immer zu abstrakt war.
Das ändert sich jetzt vielleicht. Jetzt hier, ich sag dir, dieser Film heute, denn wir besprechen Hackers 95. Wir besprechen die Bibel sozusagen. Der wird den Stein ins Rollen bringen. Und ich sehe jetzt schon, du wirst Medimobs leer kaufen. An Cyberquatsch-Filmen.
Ich wollte gerade sagen, ich will noch nachrechnen, der Film mit Michael Douglas ist natürlich Enthüllung, falls das jemand, und da geht es auch um viel Cyberquatsch.
Ja, Enthüllung. Den habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Müsste ich eigentlich nochmal reinschmeißen. Aber hier sowas wie Tron hast du gesehen, oder?
Ja, Tron habe ich gesehen. Den ersten und den zweiten. Und nach deiner wundervollen Schlecht auf 2025 habe ich mir dann den letzten Tron dann gespart.
Ja, besser ist das. Würde ich auch nach wie vor sagen, den braucht niemand. Außer harte Jared Leto-Fans.
Oh mein Gott.
Gibt es die? Leute, wenn es da draußen einen richtig harten Jared Leto-Fan oder eine richtig harte Jared Leto-Fanin gibt, schreibt uns mal. Ich will wissen, ob es euch wirklich gibt. Ich halte euch für einen Mythos.
Naja, aber vielleicht bezieht sich das ja dann auch immer auf die Musik und 20 Seconds to Mars ist ja schon, gefällt dann vielleicht doch dem einen oder anderen etwas mehr als seine Präsenz in Filmen.
Ich enge das ein. Ich meine wirklich explizit als Schauspieler. So.
Ja. Also es gibt einen Film, das ist so ein im Winter auf einem Zug. Das spielt damit Switchback, gnadenlose Jagd oder irgend sowas mit Danny Glover.
Ich glaube, den habe ich mal gesehen. Ja, da bimmelt was.
Genau, und hatte er nicht bei dem einen Film mit Nicolas Cage Anfang der 2000er mitgespielt? Mit diesen Drogen. Nee, Quatsch, mit diesem. Was war denn das nur?
Keine Ahnung.
Drogen.
Ist egal. Der hat super viel gespielt und der hat ja nicht nur schlechte Filme gemacht, aber das dennoch trotzdem, ich sehe ihn echt nicht gerne.
Nee, ich auch nicht. Ich gehöre auch dazu. Ja. Das,
hat irgendwas.
Aber um ihn geht's ja glücklicherweise heute nicht.
Nee. Zum Glück geht's hier um was ganz anderes. Und da muss ich gleich mal sagen, Hackers ist ja ein Film, dem ein gewisser Ruf irgendwie vorauseilt. Und du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und das ja jetzt doch nun etwas später als die meisten, die dieses Werk genossen haben. Was hattest du vorher für Ideen von diesem Film? Was war deine Erwartung? Was war da so in dir?
Also ich hatte die Trailer damals gesehen und das war so ein, in den 90ern die Trailer gesehen zu haben, war so ein, in die, also da war ich da irgendwas um die 11, 12, 12 muss ich gewesen sein. Das hat mich natürlich abgeholt. Und dann habe ich den Film aber trotzdem nie gesehen. Und es kam also nicht dazu, dass ich den Film sehen konnte. Und dann ist er bei mir komplett irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und dann ist das irgendwie zu so einem Relikt der 90er geworden. Und ich hatte aber irgendwie, gerade wegen unserer allerliebsten Matthew Lillard, auch meistens auch gar keine Lust, mir den auch irgendwie anzuschauen. Und ich hatte aber, ich hatte irgendwie nie so das Interesse. Und das sollte sich dann aber ändern, als ich dann, also ich war nach 5 Minuten war ich drin, Udo. Also wirklich, das hat mich so abgeholt. Wir können ja auch gleich darauf eingehen, warum, wieso, weshalb, aber ich habe es in meiner Review, habe ich es auf Letterboxd schon geschrieben. Also wenn ich jemanden die 90er erklären muss, irgendwann anhand von 5 Filmen, dann ist dieser Film definitiv in dieser Liste drin. Das muss, dann versteht man die 90er auch etwas besser.
So
Und,
geht's mir ganz genauso. Ganz genau das. Das ist die 90er in eine Flasche gepresst, die man sich dann aufmachen und reingießen kann. Und da ist die Essenz. Sie ist drin. Da ist alles da. Und hier, also Matthew Lillard, muss ich ja mal ganz klar sagen. Ich weiß, es gibt viele, die mit dem Schwierigkeiten haben. Bei mir ist es das genaue Gegenteil. Ich versuche mir alles anzugucken, was der Mann irgendwie gemacht hat. Egal wie schrottig das sein mag, egal wie B das sein mag, weil ich den einfach gerne sehe. So, ich glaube, der hat sich mit Scream damals schon so in mein Herz gespielt und halt eben auch hier mit diesem Streifen, dass ich, und Serial Mom auch und solche Sachen, also dass ich liebe Filme mit Matthew Lillard. Also gerade die alten Dinger, toll, toll, toll. Ich kann auch verstehen, ne? Also es ist eine überdrehte Type, dafür wurde der gebucht, dafür wurde der getypecastet. Aber das kann der halt auch unverschämt gut. Aber wenn man das mag, dann ist er der Mann dafür. Und also ich glaube, ich kenne keinen zweiten, der das auf diese Art und Weise so tut und kann, wie er das tut und kann. Du hast den Film gestartet. Was hat dich reingezogen? Was war's? Hier, die ersten Szenen sind ja schon, geh da gern mal rein. Was hat dich an den Eiern gepackt?
Die Musik, Udo.
Oh ja.
Mich hat die Musik gepackt. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich in dem Film nochmal über die Musik von Prodigy stolpern würde.
Oh ja.
Ich habe die in meiner Jugend tatsächlich doch viel und häufig gehört. Und dann irgendwann ab den 2010ern waren die wirklich komplett weg. Die gab es dann wirklich nicht mehr. Auch spätestens auch mit dem Versterben des Sängers in den 2010ern. Da ist er ja da, ich vergesse gerade seinen Namen,
Ja.
da ist er verstorben. Da waren sie dann auch nochmal ganz kurz irgendwie so da, aber nicht so richtig. Und ich habe mir auch schon lange nicht mehr ein Album von denen geschnappt und einfach mal angehört oder irgendwie in meiner Playlist irgendwo drin gehabt. Also, und dann läuft dieser Film und da kommt dieser Soundtrack. Und ich dachte mir so, Alter, das gibt's doch gar nicht. Und dann ist doch wirklich alles, was so im klassischen IDM und Rave, alles so angesagt war drinne. Orbital ist mit drinne und was war es noch? Noch irgendwas, wo ich dachte, so Underworld, genau. Und die waren ja in den 90ern auch ja das Ding, ja nicht zuletzt wegen Born Slippy. Genau, also da bin ich sofort reingekommen und dann natürlich noch die Bilder mit New York und dann dieses diese ganzen Images, diese Cyber-Images, wo ich mir immer noch die Frage gestellt habe, wie haben denn die das gedreht? Das sind ja keine, CGI-Effekte, sondern es sieht aus, als wären die wirklich in einem Raum gewesen, mit ganz vielen Beamern und Leinwänden und sowas halt und hätten das wirklich real abgefilmt. Das sieht fantastisch
Das
aus.
sind bewegte Miniaturen, die da abgefilmt haben. Richtig geil. Die haben das alles gebaut und mit Lichtern versehen und mit allem
Ja, sag ich
Pipapo
doch.
und haben das abgefilmt. Und ich finde es fantastisch. Das ist so geil, dass Ian Softley hier, der Regisseur, das so entschieden hat, weil der von vornherein gesagt hat, hier, ich möchte da kein CGI-Kram drin haben. Was für eine wahnsinnig geile Entscheidung im Jahr 95 für so einen Film. Mega. Aber also
Ja.
New York muss ich aufgreifen, da triffst du einen Nagel, weil also ich finde, dieser Film ist, also der hat viele Genres, die der vereint und der ist auch eindeutig so ein richtiger New York-Film, oder? Diese Bilder, diese Stimmung, geil.
Also Ich also muss dazu sagen, also das ist ja dann eigentlich nach der eigentlichen Einführung. Wir haben ja so eine Einführung, wo den jungen Hauptdarsteller ja sehen, wie er als, was war, 10-Jähriger oder so, oder 12-Jähriger, 11-Jähriger, sich da ja einhackt und dann verhaftet wird und das ist ja alles so schwarz-weiß-mäßig und Shutter undercranked und das ruckelt alles und du denkst, oh, was ist denn hier? Also wirst du richtig medias res geworfen und da holt mich der Film sozusagen ab, weil der ganz schnell sozusagen da die Geschichte erzählen will und ganz schnell die Exposition freilegen will. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass der Film dann gleich aufs Gaspedal tritt und dann kommt dann eben halt dieser stimmungsvolle Anfang danach. Und
es ist nicht,
da war ich drin.
Es ist nicht nur cool, es ist zero cool. Oh mein Gott, aber dann kommt ja direkt auch die Szene, wo er da im Flugzeug sitzt. Hat die dich visuell auch so gekriegt wie mich?
Ja.
Das hat's. Hammer, oder?
Ja, der hat auch dann noch diesen Blick und dann der Sonnenuntergang und dann diese Stadt da. Also das sind so ganz viele tolle Entscheidungen dann halt noch mit dem Score dann noch dazu. Ich war wirklich von Anfang an drin, oder?
Ja, voll die MTV-Musikvideo-Ästhetik. Mhm. Das ist wirklich, als würde man so ein richtig feines 90er-Jahre-Musikvideo sehen, nur in länger und schön langsam aufgebaut und diese Farben. Also ich finde da auch, wie er einfach nur aus diesem Fenster guckt und dieser Schatten im Gesicht. Ganz großes Kino. Richtig großes Kino. Apropos, ich hätte den auch wirklich richtig gerne auf der großen Leinwand gesehen. Also stelle ich jedes Mal wieder fest, wenn ich den hier auf meinem doch recht kleinen Bildschirm sehe, dass also wenn der mal irgendwo nochmal wieder aufgeführt wird, ich renn rein. Ja, sofort.
Ja, wird er. Wir sind nämlich von einem lieben Hörer darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Film tatsächlich nochmal kommt.
Großartig.
Der läuft, in Berlin. Läuft er im August oder September. Datum haue ich dann in die Shownotes unten rein.
Geil.
Könnt ihr dann mal gucken, da haue ich euch einen Link rein. Also sollte jemand von euch in Großraum Berlin unterwegs sein oder vielleicht sogar vorhaben, da hinzugehen, dann.
Da ist die Chance. Da ist die Chance. Geil. Ich muss nochmal auf den Ruf vorweg zurückkommen. Denn du hast diesen Trailer gesehen, ja, aber sonst gab es noch ein bisschen mehr, was du im Hinterkopf hattest, irgendwelchen Gossip, irgendwelche Szenen, die dir später nochmal in anderen Kontexten begegnet sind oder sowas? Nein, gar nicht?
Überhaupt nicht.
Was hattest du denn so für eine Idee, was das für ein Genre sein könnte als Film? So neben Cyberquatsch, irgendwie noch andere Dinge, die du dachtest, die da kommen?
Nee, Udo, das war wirklich bei mir komplett als Cyberquatsch abgestempelt, als 90s popkulturelles Phänomen und so war das bei mir abgespeichert. Deswegen hatte ich da auch so eine Distanz zu dem Film, weil ich habe halt meistens nicht auf, ich habe die 90er selber miterlebt, genauso wie du. Und ich finde, es ist eine furchtbare Zeit. Wir haben hier in Deutschland den sogenannten Eurodance gehabt, sehr lange und sehr viel. Und noch viele andere furchtbare Sachen, sowas wie Captain Jack, Scooter ist der sozusagen noch qualitativen
oberem
Ende.
Ja,
genau. Und will damit nur sagen, es ist eine crazy bunte Zeit und da suhle ich mich nicht so drin wie in den 80ern und in den 70ern. Mhm. Weißt du, deswegen habe ich da so eine Hemmschwelle grundsätzlich erstmal.
Mhm.
Ja, aber umso schöner, dass du dann den Film angeschleppt hast, weil dann musste ich ja. Und das hat mich schon gut was angefixt, dann nochmal in der Richtung zu schnarchen. Und der Podcast macht es möglich.
Cool.
Und du bringst das dann auch noch an. Also von daher.
Und aus dem gleichen Jahr kommt dann halt demnächst auch noch direkt der nächste Film. Ja, da bin ich gespannt, was das so mit dir macht. Wenn du da jetzt so drauf guckst, nachdem du den gesehen hast, was für Genres würdest du hier für dich sehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich blicke gerade. Also es ist auf jeden Fall, naja, Thriller ist da nicht drin. Dafür ist der viel zu locker. Aber der Paranoia ist aber auch nicht drin. Dafür ist er nicht zu Paranoia genug. ist ein bisschen Krimi-mäßig ist schon was drin. Also ein Fall muss gelöst werden. Aber so richtig Krimi auch nicht. Also das ist so von allen so ein bisschen was, aber nie so richtig ganz.
Mhm.
Und Spionage aber auch nicht, weil es wird ja nicht richtig Spionage. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
also
ja.
Das sind ganz viele Sachen. Eine Komödie ist es aber wiederum auch nicht. Es ist aber auch keine klassische Coming-out-of-Age-Geschichte. Also wir heißen, das ist irgendwie so ein... Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Viel angeteased, aber so richtig zu Ende durchgespielt ist es auch nicht. Es fällt mir schwer, das in irgendeine Schublade dazu packen.
Es ist bei dem Film auch quasi unmöglich. Also ich glaube, Cyberquatsch ist die einzige Schublade, die wirklich funktioniert. Weil ansonsten, ich habe das mal versucht, so kurz zusammenzufassen, was ich da drin spüre. Und da ist rausgekommen, Trainingsmontagen New York Coming of Age 90s Feeling Humor Thriller. Was irgendwie alles trifft und irgendwie auch wieder nichts. Aber da steckt was sehr Wichtiges drin, nämlich das Wort Trainingsmontagen. Hattest du auch so oft wie ich in diesem Film so ein Trainingsmontagen-Feeling?
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch angelegt. Also das hat der Softly ja auch wirklich so auch gemacht, dass du ein bisschen auch du musst ja ganz viel erzählen, was ja eigentlich im Inneren eines Computers ja irgendwie stattfindet, was ja ein bisschen schwer ist. Mhm. Und das, was willst du denn da für eine Geschichte erzählen? Also musst du dann halt in so einen Montagen halt einfach arbeiten. Und ich finde, das hat er tatsächlich ganz gut gemacht. Ist natürlich immer sehr spannend, dass du dann immer wild tippende Finger auf Tastaturen siehst, Blicke, die starren richtig auf Bildschirme, irgendwo spiegelt sich irgendein Bildschirm, du siehst irgendwelche Codes rumfliegen, also richtig, richtig, jedes Klischee wird da halt echt bedient und da musst du halt auch ein bisschen Zeit raffen und ich finde, das geht halt durch. Ich sehe das auch, dass das als Stilelement wirklich richtig gewollt ist da drin.
Das finde ich großartig. Ich liebe Trainingsmontagen und das ist vielleicht einer von sehr vielen Punkten, warum ich den Film so mag. Denn also das ist hier sehr hart durchgezogen und die tauchen immer wieder auf und das hat dann auch wieder diese MTV Musikvideo-Ästhetik, so wie man da wirklich durchgeschleust wird mit einer sehr tollen Kameraführung, die sehr dynamisch arbeitet und mich da richtig reinsaugt in absoluten Käse und wo ich auch, sobald ich mein Gehirn einschalte, sofort sehe, das ist absoluter Käse. Ist ja auch bei den ganzen, die Dialoge, wenn es so richtig in den Cyberwahnsinn reingeht, ne, da muss ich an wirklich, wirklich fruchtbarste Star Trek Zeiten denken und an das ganze Techno-Gebäbbel, was damals so geschrieben wurde, denn das ist ja auch also ein Mumpitz mit dabei und gerade das macht so viel Freude. Das hat auch diesen komödiantischen Aspekt, denn Humor ist hier eine verdammte Menge drin, auf ganz, ganz unterschiedliche Arten. Es kriegt mich. Es kriegt mich. Das Trainingsmontagen-Ding kriegt mich. Ah, ich mag nochmal zum Anfang zurückspulen, denn mir ist da was aufgefallen. Da gab es ein ich nenne es mal Stilelement, was so gerade in den ersten Minuten, wo unser Hauptcharakter in der New Yorker Schule ankommt, verwendet wird, aber dann plötzlich kommt das im Film so nicht mehr vor. Ist dir das auch aufgefallen?
Also irgendwas war, aber ich könnte es gerade nicht benennen. Erzähl mal.
Dass die Gedanken unseres Hauptcharakters mit solchen eingeworfenen Schnipselbildern gezeigt werden. Also zum Beispiel als er Angelina Jolies Charakter zum ersten Mal begegnet, werden da plötzlich so kurze Sequenzen reingehauen, die sehr in Richtung, da knallt gerade was in ihm durch und der findet die verdammt heiß geht. Einfach so kurze Sequenzen aus, also wie aus anderen Filmen quasi rausgeschnitten, ne? Also so. Und genauso, als sie ihm dann diesen Prank da spielt mit, da kommen ja auch solche Sequenzen rein. Aber das macht der Film nur in diesem Anfangspart. Und dann hört das aber auf. Das fand ich spannend. Ist mir mehrfach schon aufgefallen, weil ich das eigentlich hier, ist ein Element, was ich in anderen Filmen gar nicht so sehr schätze, aber was ich hier sehr gelungen eingesetzt finde und was auch irgendwie humorvoll funktioniert, was mich sehr, sehr lächeln lässt an diesen 1, 2, 3 Stellen, wo das kommt. Und dann ist es plötzlich futsch, wo ich mich fragte, warum ist denn das dann plötzlich futsch? Spannende Entscheidung. Nichts Schlimmes, aber irgendwie so, hä? War also so ein Stilmittel, normalerweise kenne ich das, dass das in einem Film etabliert wird und dann wird es auch durchgezogen, ne?
Also nimmst du ein bisschen so diese ganze Meme-Kultur ein kleines bisschen vorweg?
Ja, irgendwie schon. Und ich musste auch so ein ganz klein bisschen an so nackte Kanone-Sachen und so denken, wo das gerade bei so Sexszenen und so weiter ganz gerne aufgegriffen wird. Ne? Und
da musste ich auch
dran denken. Ja, voll. Und hier halt anders eingesetzt, aber irgendwie ganz schön.
Nee, weil du gerade bei der Schule warst, ich muss dich mal kurz was fragen. Hast du das als Schule wirklich wahrgenommen? Oder wie nimmst du diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Schule, wie siehst du das?
Ich habe das als so eine Form von Elite-Universität wahrgenommen. Irgendwie. Das war mein Gefühl. Okay. Also wirklich, Elite-Uni, aber schon verschrobene Charaktere, die da drin irgendwie rumhausen. Und da hatte ich aber auch wieder sehr dieses 90er-Feeling. Klar, es ist ja auch mittendrin. Und weil da so viele Filme in so einem Setting gespielt haben und auch wirklich wahnsinnig viele Filme, die ich gesehen habe, in so einem Universitätsspektrum irgendwie zumindest Anteile haben. Und das habe ich hier wieder erkannt irgendwie.
Okay, also ich hatte tatsächlich mit der Schule dahingehende Probleme, ich habe erstmal diesen Ort nicht verstanden, weil dieses Schulgebäude, diesen Flur und diese Räume, die wir dort sehen, die, also der Flur sieht aus, wie als wäre die Schule so ein klassischer Flachbau. Mhm. Die Räume sehen aus, als wären die in so einem mittleren Gebäude und wenn die dann auf dem Dach sind, sind die dann wie auf einem Wolkenkratzer. Und das war irgendwie so, da ist erstmal so ein visueller Bruch ist da erstmal drin, mhm. wo ich denke so, okay, ich verstehe dieses Gebäude erstmal grundsätzlich nicht, dann verstehe ich das mit den Klassen sowieso nicht. Und also für mich war das so ein bisschen so wie Fantasy. Das ist eine Fantasy-Schule. Das ist sowas wie Hogwarts irgendwie sowas halt. Es ist nicht, also es wirkt nicht real. Und dann auch vor allem, wie die dort reden, wie der Lehrer dort auch mit denen redet. Mhm. Denkst du, was ist denn das für eine merkwürdige Art und Weise? Und ich fand aber, das zahlt aber trotzdem irgendwie auf die Tonalität des Films auch irgendwie mit ein, dass das alles so unklar bleibt, nicht so ausformuliert bleibt, dass das nur eine Möglichkeit ist, dass die Figuren aufeinandertreffen können und sich kennenlernen können und dass die Schule als solche gar nicht so auserzählt ist. Finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, die ist halt ein Schauplatz von vielen Schauplätzen, wo es unsere ganzen Protagonisten immer wieder mal hintreibt, ne? Aber es ist halt wirklich nur so ein Rahmen. Das mit den Räumen und so ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Müsste ich nochmal drauf achten, wenn ich den das nächste Mal sehe. Aber für mich kam es recht plausibel rüber und ich musste halt sehr viel auch an andere Werke eben aus der Zeit denken. Irgendwie an späte Folgen von Dawson's Creek oder sowas, ne? Oder auch wirklich viele so kleine Slasher-Dinger oder so, wie diesen Sex oder Stirb oder solche Geschichten. Also da viele Dinge im Hinterkopf, die halt eben so ein ganz ähnliches Feeling vertreten und auch eben aus einer ganz ähnlichen Epoche stammen. Und wo halt auch so gerade dieses Professor- und Studentenverhältnis, das ist, finde ich, in amerikanischen Filmen oft erstmal ein bisschen strange. Das hat so ein ganz anderes Feeling als das, was wir hier in Deutschland kennen. Aber ich kenne das eben aus diesem filmischen Kosmos dann doch wieder total. Also oft habe ich das total oft so gesehen und erlebt und gespürt. Ich finde zum Beispiel auch, da gibt es so eine Columbo-Folge, die im College spielt, ne, wo auch schon so ein sehr flapsiger und lustiger Tonfall herrscht und so ein totales Miteinander und also überhaupt kein richtiger Frontalunterricht, sondern die ganze Zeit so ein Bälle hin und her spielen und so weiter, ne, wo Columbo auch so eine Vorlesung hält. Und da, also auch da ist es mir dann eigentlich schon aufgefallen. Übrigens, da haben wir eine Verbindung. Wir haben ständig Verbindungen zu Columbo. Dem ist auch hier so. Denn der Antagonist in diesem Film, Fisher Stevens, den ich wahnsinnig gerne sehe, der spielt auch einen ganz wahnsinnig coolen Antagonisten in Columbo. Auf die Folge möchte ich hinweisen und auch verweisen, die dringend mal zu gucken, wenn man Columbo mag, denn die ist toll. Also wirklich sehr, sehr lohnenswert. Hast du die mal gesehen, die Fisher Stevens
Columbo-Folge? Wo der Regisseur?
Ja, exakt, die ist es.
Alles klar. Ja, die habe ich tatsächlich in meinem letzten Run habe ich die auch mitgesehen. Das war vor 2 Jahren oder so habe ich das auf jeden Fall gesehen.
Ja, die mag ich auch sehr, weil die, also Fisher Stevens, der ausschweifende theatralische Monologe hält. Das funktioniert einfach.
Kann ich tatsächlich gleich noch was sagen, was ich definitiv gerne hier im Podcast nochmal wiederholen möchte. Ich habe das ja einmal mit dem Patrick gemacht. Mhm. Da hat jeder von uns eine Folge mitgebracht und die haben wir dann hier besprochen. Und das möchte ich sehr gerne einmal mit dir machen. Also, dass jeder von uns mal so seine Folgen bringt.
Oh, gerne.
Und wir dann darüber sprechen.
Gerne, gerne, gerne. Also, Columbo spreche ich immer gerne drüber. Ja, doch, auf jeden Fall. Direkt am Anfang setzt der Film ja auch relativ viel Tonalität und ich finde, das zieht er auch weiter durch. Deshalb mag ich diese Frage jetzt gerade schon mal hinlegen. So, wir gehen heute eh nicht chronologisch durch den Film durch, sondern springen einfach mal in so ein paar Themen rein. Und das ist mir aufgefallen, so der Umgang des Films mit Männern und Frauen und auch allen möglichen anderen Optionen. Also eine Transvestiten kommen ja häufiger in irgendeiner Art und Weise vor. Und wie hast du Männerbild, Frauenbild und überhaupt so diesen ganzen Kosmos in diesem Film erlebt?
Das ist so eins von den Dingen, die mir sofort positiv aufgefallen sind. Auf ganz vielen Ebenen hat mir das viel Spaß gemacht. Wenn ein Film aus diesen klassischen normativen Rollenbildern ausbricht und einfach offen ist für alles, ist halt so viel mehr möglich. Es gibt so viel mehr Neues zu entdecken. Charaktere können sich ganz anders entwickeln und hier hast du halt ganz viele junge Charaktere und das macht wahnsinnig Spaß. Also da habe ich ganz viel Gewinn rausgezogen. Ich habe die auch wahnsinnig gerne gesehen. Und das fühlt sich auch ganz anders an. Das ist dann nicht so sperrig. Das fühlt sich dann auch nicht so altmodisch an. So ein Film von 95, das ist ja halt jetzt einfach mal über 30 Jahre her, Udo. Und der Film fühlt sich aber nicht so altbacken an. Weißt du, der fühlt sich nicht an, wie aus der Zeit gefallen, sondern der fühlt sich tatsächlich was frisch an. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde auch schön, dass wenn unser Hauptdarsteller Angelina Jolie sagt, nicht schlecht für ein Mädchen, er mehr oder weniger gleich auf den Deckel dafür bekommt. Ich finde sowas halt echt toll.
Ja.
Vor allem die Besetzung halt auch mit ihr ist halt auch fantastisch. Also die dann wirklich echt ein bisschen was Feuer gibt da auch. Also das hat mir gut, wirklich sehr gut gefallen, dieser frische Cast.
Voll. Und wie schön ist bitte auch dieser Moment, als sie, also die Figur von Angelina Jolie, diesen Sextraum hat und dann ihn sieht in diesem Latex-Outfit und so. Das finde ich total coole Momente und Einsprengsel, die hier drin sind. Also wirklich, wo man merkt, er hat die Themen mit total viel Respekt genommen und da reingepackt, so, und die dürfen trotzdem Humor haben, wie zum Beispiel diese Szene, wo dieser FBI, nee, FBI ist es nicht, was ist denn das, Secret Service, der Secret Service Agent diese ganzen Anrufe von den Männern kriegt zum Beispiel, ne, auch da, es ist mit Humor verknüpft, aber trotzdem total respektvoll, also witzig und aber nicht auf eine abwertende Art und Weise, das finde ich ganz, ganz großartig, also überhaupt nicht so ganz typisch 90er, muss ich jedes Mal wieder sagen, fantastische Leistung hier von Ian Softley, und ich meine auch durch den Film hindurch immer wieder zu spüren, dass er in diesen Themen auch durchaus ein Anliegen hatte, die da reinzubringen und einfach Interesse daran hatte, die da reinzubringen und das eben auf eine wirklich bodenständige Art und Weise und dennoch nicht so, dass die irgendwie neben der Handlung stehen. Nee, die sind einfach fester Bestandteil. Die gehören dazu. Die gehören mit zur DNA dieses Films. Toll.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
Dachte ich mir gleich, dass dir das gut gefällt irgendwie. Ja.
Ja, eben halt, weil es frisch ist und weil es auch was anderes macht. Und wie gesagt, du viel mehr Möglichkeiten hast, kreative Möglichkeiten, auch mit deinen Figuren halt auch umzugehen. Mhm. Die atmen halt mehr. Das fühlt sich dann auch immer nicht wie nach Drehbuchschreibe an, sondern das ist was sehr Organisches, sehr Flüssiges, und das ist cool. Dann kann ich die Charaktere auch besser verstehen. Und vor allen Dingen, die sind alle sehr individuell mit entweder äußerlich oder auch mit dem, was sie sagen, wie sie das spezialisiert haben. Und das macht es für mich noch leichter, die alle voneinander zu unterscheiden. Und das ist halt auch cool bei so vielen bunten, freakigen Leuten, dass du die halt alle unterscheiden kannst. Und das ist eine gute Sache, wenn ich es richtig
sehe. Oh, ich finde, das ist ein absolutes Highlight dieses Films. Danke, dass du das anführst. Denn die Charaktere, das sind ja wirklich Charaktervisagen durch und durch die ganze Bank weg. Und hat man den einmal gesehen, ich glaube, die meisten hat man im Kopf und vergisst sie so schnell auch nicht wieder. Und das liegt jetzt nicht nur an so einer schrillen Type wie Matthew Lillard, sondern wirklich durch die ganze Bank weg. Also selbst der Kleinste in der Truppe, ne? Und auch diese Nebencharaktere, wie zum Beispiel diese beiden TV-Dudes oder sowas. Also das ist super geil gecastet und die haben alle irgendwie Trademarks, visuelle Trademarks, aber auch vom Verhalten her. Die Charaktere haben manchmal gar nicht so viel Text an der Hand und vor allem überhaupt nicht gar nicht so viel Sinnvolles an Text an der Hand, aber trotzdem sind die so markig eigenständig, dass ich fühle die als Personen, obwohl die so klischeehaft, abziehbildhaft eigentlich auf dem Papier sind und sind es dann auf der Leinwand doch nicht. Faszinierend, wirklich faszinierend, wo man gerade denken sollte, gerade bei so viel Klischees, die da auch reingeschmissen sind, gerade verbal, ne, dass das auch viel mehr dann Klischee sein sollte, was es dann aber schlussendlich überhaupt nicht ist. Ging dir Matthew Lillard hier, ging der dir auf den Senkel in dem Film?
Nein, das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Er auch nicht so den riesengroßen Space in dem Film hat, wie ich gedacht hätte, dass er den hat, dass der Fokus ja ganz woanders liegt und da funktioniert es tatsächlich sehr gut. Also es hat mir dann da wirklich sehr gut gefallen,
ja, das
was er da halt macht.
Das Plakat des Films führte auch tatsächlich ein bisschen in die Irre, weil er auf diesem einen Plakat, eins der Hauptplakate, auch so riesengroß da oben drüber ist, ne, wo man auch nur denkt so, wow, das ist eigentlich ein Matthew Lillard-Film und die anderen sind eher so dann alle so hinter ihm. Das ist ja wirklich nicht der Fall, ja.
Aber weißt du, was mich total überrascht hat, was ich nicht wusste und nicht auf der sprichwörtlichen Pfanne hatte?
Schieß los.
Angelina Jolie, dass sie dort mitspielt in dem Film.
Das ist mega, oder?
Ich sah sie und dann fiel mir wieder die eine Geschichte ein, die muss ich unbedingt mal erzählen. Es gab in den 90ern von den Rolling Stones ein Lied.
Everybody see my baby. Ja, genau.
Genau. Und dieses Musikvideo, das war ja auch ganz toll gemacht und ist wirklich ein schönes Musikvideo. Und da lief da diese junge Frau da durch diese New Yorker Welt, lief da durch. Und ich sagte irgendwann, das war noch vor Internetzeit, oh, so eine schöne Frau, die werde ich nie wieder in meinem Leben sehen. Und das fiel mir dann irgendwann Jahre später ein, Mensch, dieses Video, ich muss mir dieses Video nochmal anschauen und ich bin aus allen Wolken gefallen, dass das halt einfach mal Angelina Jolie war.
Das war sie.
Ich hab, genau, das war sie. und das ist, also verdammt gute Gene, es muss aber auf jeden Fall an den Augen und den Lippen liegen, aber das ist, also wie kann ein Mensch wirklich nur so unfassbar hübsch sein? Also wirklich, ich hänge einfach da und dachte so, da kannst du dich doch nur verlieben, es geht gar nicht anders. Also ich verstehe, warum der Hauptdarsteller, der John Lee Miller und sie dann geheiratet haben, verstehe ich. Sind beide sehr attraktive Menschen und kann ich voll verstehen. Und die kann ja auch wirklich jede Frisur tragen, die kann alles machen, also das ist unglaublich.
Das kann sie und vor allem kann sie eine unglaublich starke Frau spielen. Und mein persönlicher Guess ist auch da, Anybody See My Baby kam 97 raus, war auf dem Album Bridges to Babylon, also 2 Jahre nach diesem Film. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser Film hier dafür gesorgt hat, dass sie in diesem Musikvideo aufgetaucht ist.
Das ist durchaus möglich.
Ich glaube das. Und für mich persönlich ist das hier auch der Film, wo ich sie mit Abstand am liebsten drin sehe.
Ach Quatsch.
Ja. Welchen hast du?
Ich muss gerade überlegen,
ja, tu mal,
was sie noch alles gemacht hat. Warte mal.
Also Tomb Raider und so ein Gedöns halt, ne?
Ja, Tomb Raider ist, da muss ich wirklich sagen, das war nie so wirklich mein Ding, Tomb Raider.
Mr. und Mrs. Smith fällt mir ein, weil ich den als Komödie damals sehr mochte, aber es ist jetzt trotzdem nicht mein Nummer-1-Film so mit ihr. Also ich mag sowieso die Älteren, wo sie noch was jünger ist, lieber, ja, weil ich da auch ihre Filmauswahl mutiger fand. Ne? Ich weiß nicht, 60 Seconds, wann kam der? Frühe 2000er wird er gewesen sein.
Genau, 2000, genau.
Ja,
also den mochte ich tatsächlich sehr, auch Knochenjäger mochte ich auch sehr.
Oh ja,
also
den mag ich auch, ja.
Das war ein ziemlich cooler Film. Ich habe damals, es ist, also es stand 2010, 2011, The Tourist gesehen und mochte den sehr.
Oh, ja, okay.
Ja,
den mochte ich nicht so.
Damals. Das ist auch, das mag auch sein. Ich mochte früher auch den Film Wanted, als er rauskam. Da mochte ich den sehr. Kannst du den mal gesehen?
Hab ich gesehen, ja, aber da klingelt nicht mehr so wahnsinnig viel.
Alles klar. Ja, also das sind so Sachen, sag so, ja, gehe ich mit, aber ansonsten, ich habe nicht wirklich viel von ihr gesehen und ich hatte immer so das Gefühl, dass am Ende ging es irgendwie nur noch um Brad Pitt und ich hatte sie da auch so ein bisschen auch so aus den Augen verloren und ihre Rollenauswahl war auch irgendwie so auf bestimmte Typen beschränkt. Das fand ich immer ein bisschen schade, weil ich halte sie wirklich für eine sehr gute und talentierte Schauspielerin, die mehr als nur dieses Schönheitsideal
hat. Ja, voll. Und also damals war die richtig mutig unterwegs und hat halt spannendes Zeug gemacht. Also relativ direkt vor diesem Film hier, vor Hackers, hat sie Cyborg 2 gemacht, sowas auch. Das ist jetzt bestimmt kein knaller Film, aber es ist trotzdem einer, der sich total gut gucken lässt und der irgendwie auch Spaß macht und eben auch so ein bisschen in die Cyberquatsch-Richtung Richtung unterwegs ist. Ne? Also das auf jeden Fall auch mal eine kleine Empfehlung einfach, wenn man Lust auf mal ein bisschen Blödsinn hat. Also da finde ich gerade in dieser Ära so ihre Rollenauswahl super passend zu ihr und einfach schön abwechslungsreich und oftmals wirklich einfach als sehr, sehr starke Frau gecastet. Und das funktioniert hier halt in Hackers auch ganz, ganz unglaublich gut. Obwohl ja auch die Männerfiguren genauso stark und auf Augenhöhe unterwegs sind. Also hier kann das alles sehr gut koexistieren. So jede Person mit der ganz eigenen Art und mit den ganz eigenen Manierismen hier so reingeworfen und alle funktionieren. Und das mag ich so gerne, unfassbar gut als Team. Und man spürt auch, wie dieses Team zusammenwächst, wie die auch menschlich zusammenwachsen und wie es da auch mal dazu kommt, dass die nächste Ebene gemeinsam erreichen. Es ist jetzt kein richtig tiefer Coming-of-Age-Streifen. So funktioniert der Film nicht. Aber er hat so diese Elemente drin und gerade dieses freundschaftliche Knistern zwischen dieser Truppe spüre ich da total raus.
Mhm. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie der das macht, aber also die beiden hatten auf jeden Fall Chemie und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die, wie gesagt, geheiratet haben. Hat zwar nicht lange gehalten, aber das Knistern, das spüre ich.
Das stimmt. Was verbindest du sonst so mit Johnny Lee Miller?
Johnny Lee Miller ist tatsächlich mit diesem Film erstmal auf mein Radar gekommen. Der ist komplett an mir vorbei.
Ach, krass. Ja, ich habe den so abgespeichert aus kompletten zwei Schubladen, die da immer in mir drin sind, sobald ich seine Visage sehe. Also neben diesem Film halt, deshalb auch die Frage. Der ist bei mir so besetzt. Das ist einmal die Trainspotting-Schiene. So, wo der total drin klebt, aber dann Elementary. Weil ich eine ganze Weile Elementary geguckt habe, die Serie.
Ah, okay.
Ja, so. Nie gesehen. Ja, das ist so Sherlock Holmes-mäßig. Und da ist er sehr einprägsam auch. Ja.
Okay, nee, den habe ich tatsächlich echt. Den habe ich, Dark Shadows habe ich mal gesehen, wo er mitgespielt hat. Oder auch mal The Crown, die Serie, da habe ich auch was gesehen. Und den, wie ich finde, furchtbaren Aeon Flux habe ich auch gesehen. Ja, ich glaube, den magst du ja. Ne?
Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ja. Nein, habe ich mal gesehen, habe ich glaube ich auch nur genau das eine Mal gesehen und hatte irgendwie ganz seltsamerweise gar nicht so das Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Aber dagegen, also hier Trainspotting, da hinterlässt der Typ ja schon eine richtig krasse Marke auch, ne? Obwohl, ich habe mir Trainspotting 2 auch nie angeguckt. Warum auch immer, hat mich irgendwie nicht gereizt, da reinzugucken. Irgendwann mal nachholen. Aber Byzantium habe ich auch gesehen, aber das ist schon wieder so lange her, da konnte ich mich jetzt überhaupt nicht dran erinnern, dass der Typ da auftaucht. Aber er ist aufgeführt. Ich müsste den nochmal ein zweites Mal gucken wahrscheinlich. Cooler Typ auf jeden Fall. Ich mag seine Ausstrahlung hier. Und,
ja, mag ich auch sehr. Seinen blondierten Haaren.
Ja, und der hat sowas, wie kann man das beschreiben? Der hat in diesem Film, ich nehme ihm halt dieses Hyperintelligente total ab. Dieses, er wirkt so ultra fokussiert. Ernst, fokussiert und trotzdem nicht die ganze Zeit mit so einer hochgezogenen Mauer. Und das, also das finde ich, ist eine interessante Mischung, die ganz bestimmt nicht jeder Schauspieler so spielen kann, wie er das kann.
Mhm. Also diese Art, dieses, ich würde das jetzt mal vorsichtig Unterspielen nennen.
Ja.
Das hat so was ganz Passives und trotzdem führt er uns ja durch den Film. Das war ganz faszinierend. Also ich war selber erstaunt, wie gerne ich ihm folgen wollte. Weil manchmal fand ich ein bisschen was spröde, manchmal fand ich ein bisschen lächerlich. Aber irgendwie hat er dadurch irgendwie so eine ganz bestimmte Spannung bei mir aufgebaut und ich war neugierig auf diesen Charakter. Was treibt den an? Warum macht er bestimmte Dinge? Und der traut sich halt auch was. Mhm. Also der ist kein Feigling, der traut sich was. Wenn der drehbuchseitig da passiert was, zum Beispiel dieses Verrat da eben halt an der Gang eben halt. Das ist jetzt nicht hundertprozentig ausgereizt, aber ich finde, das macht er ganz gut. Also er kann das gut rüberbringen. Mhm. Und also ich finde, also seine Leistung im Film, man kann das übersehen. Ich bin mir absolut überzeugt davon, dass man seine Leistung hier schnell übersehen kann. Ich finde aber, er macht wirklich einen sehr guten Job. Er ist nicht so dieser, ich stehle allen die Show, Male Lead Character, sondern er ist wirklich echt so jemand, mit dem man sich so ein bisschen so langsam annähern kann und dann mit ihm zusammen dann gemeinsam durch diesen Film geht. Aber der reißt das nicht an sich alles. Und das finde ich sehr schön. Mhm. Deswegen auch dieses Unterspielen. Also nicht drüber gehen, sondern eher so eine kleine Etage nochmal drunter. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht.
Cool. Hat dir auch die Gegenseite Spaß gemacht? Wie hat dir das so gefallen? Wie magst du die Antagonisten hier?
die waren halt einfach drüber. Also die waren halt überzeichnet und bewusst überzeichnet. Und ich fand Fisher Stevens, ist natürlich auch ein super unsympathischer Charakter. Mhm. Und er hat da halt schon auf 11 gedreht.
Ja.
Das gleiche gilt aber auch für den, für diesen Agent, für diesen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt,
ja.
Agent Ray oder so, ja, oder Agent sowas. Bob, ich weiß nicht. Einer von den beiden.
Agent Richard Gill ist es.
Okay, gut. Also auf jeden Fall er. Beide waren sehr drüber. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in der Inszenierung gewünscht, auch im Spiel. Also zum Großteil ist es vor allen Dingen auch die Inszenierung. Dann hätte man dieses dramatische Moment schon noch ein bisschen ausreizen können. Aber das will der Film ja gar nicht. Also das ist auch gar nicht sein Ansinnen. Das sind also Abziehbösewichte. Und da passt Fisher Stevens natürlich wunderbar hin. Da kann man ein bisschen chargieren. Das ist eine Rolle, die siehst du wirklich nur in den 90ern genauso.
Ja.
Mit der Frise, mit der Attitude. also es war sehr unterhaltsam, Udo, aber trotzdem für mich trotzdem jetzt nicht die Stärken des Films. Es ist keine Schwäche, aber trotzdem nicht die Stärken des Films.
Nee.
Ich glaube, du siehst das anders.
Nee, das sehe ich nicht anders. Ich finde auch, das ist nicht besonders dicht geschrieben, das ist nicht besonders clever geschrieben. Ich sehe Fisher Stevens einfach unglaublich gerne in dieser Rolle. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich mag dieses völlig Übertriebene total gerne und ich liebe so ein, zwei seiner Szenen, die er halt hat, ne? Also gerade die ikonische Szene des Films, wie er da als Antagonist mit diesem Auto da ankommt, auf dem Skateboard und sich diese Diskette schnappt, ne, in diesem New York mit Nebel verhangen und allem drum und dran. Das ist schon einfach mega geil. Dazu dieser E-Gitarrenlastige Soundtrack, so, wo auch nochmal so ein bisschen so ein Gefühl von 80ern dann auch noch mit reinkommt und sowas. Also das finde ich großartig. Und was ich bei dem Agent ganz gern mag, ist so die Humornote, die er reinbringt, weil der ist ja eigentlich viel auch Comic Relief Charakter, der hier einfach irgendwie für ein bisschen Spaß sorgt. Was ich bei der Antagonistenseite ganz generell nämlich mag, so dass die ein bisschen für den Spaß sorgen. Ich finde das total schön, dass die immer wieder eine Bude unserer Hacker nach der anderen stürmen und das macht mir wirklich ganz unfassbar viel Freude und auch, dass da so mitgespielt wird, weil ja dann dieser eine Typ auch erstmal diesen Albtraum hat, dass der überrannt wird von Agents. Und dann wach wird und tatsächlich überrannt wird von Agents. Ich finde es fantastisch. Das ist so ein humoristisches Element, sodass ich hier dann doch an dieser schwach geschriebenen Gegnerseite durch den ganzen Film jede Menge Spaß habe. Aber ich sag mal so, die eigentliche Kernstory und auch die Gegenseite, das sind jetzt nicht die Dinge, warum ich den Film reinschmeiße. Das sind jetzt nicht die Kernpunkte, warum ich sage, dieser Film ist wirklich richtig geil. So, sondern das ist eigentlich nur tragendes Element und vor allem humoristisches Element und hält so das Ganze am Laufen und sorgt für dieses unfassbar hohe Tempo, was der Film im Endeffekt von Anfang bis Ende an den Tag legt. Und lass mich raten, das hat dich genauso durchgeschleudert wie mich auch. Richtig?
Mhm. Das hat's. Ich musste zwar trotzdem ein paar Mal die Augenbraue hochziehen, wenn du dann siehst, was dann der eigentliche Plan dann von Fisher Stevens dann ist. Ich denke so, das ist doch ein Quatsch, ist das doch. Auf der anderen Seite, das mit diesem Wurm, der immer so einen Cent irgendwo so abbucht, das hatte ich aber schon mal irgendwo anders gehört.
Das basiert auf einer echten Geschichte, wie so viele Dinge hier auf echten Hacker-Stories, auf echten Geschichten, auf echten Hintergründen basiert. Also es ist schon einiges auch an echten Dingen drin.
Ich könnte nicht weiter weg sein von irgendwelchen Hacker-Persönlichkeiten und vor allen Dingen auch von Ambitionen, am Computer irgendetwas dergleichen tun zu können oder zu wollen. Und ich finde, der Film macht uns allerdings diese Welt, diese Hacker-Szene, die es damals gegeben hat, die macht er uns eigentlich ganz gut zugänglich und stellt sie auch sehr, sehr positiv dar. Das ist nicht dieses durch und durch Kriminalisierte, so wie wir das irgendwie kennen gerade. Also wenn man hört Hackerangriff, dann denkt man sofort an irgendwelche Trollfarmen oder sonst irgendwas oder Leute, die halt in Krisen und Kriegszeiten andere Länder sozusagen halt überziehen mit massiven Cyberattacken und sowas alles, sondern das ist noch was anderes, so ein bisschen was romantisch verklärtes, so ein kleines bisschen, so nehme ich das auch wahr. Ich finde das sehr schön, ich finde das sehr angenehm, weil wenn man den Begriff einfach mal ein bisschen nachschaut, per se ist das ja auch gar nicht negativ gemeint, dieser Begriff, dieser Anglizismus.
Nee, erstmal nicht. Ich glaube auch, der richtig miserable Ruf, der kommt dann auch erst viel später, aber ich glaube, in den 90ern war schon dieses romantisch Verklärte, zumindest so in meinem Kopf, viel, viel mehr vorhanden. Also viel mehr dieses Cyberspace-Abenteurer sozusagen. Leute, die sich quasi dann ins Internet schwingen und da Abenteuer erleben, die ich einfach nicht verstehe, wo ich keinen Zugang zu habe, die ich nicht erleben kann, weil ich diese Welt nicht kapiere. Ne? Aber für mich klang das sehr nach Heldengeschichten und also in dieser Zeit nicht so sehr nach Gangstergeschichten. Das ist heute anders.
Das ist heute anders. Also wenn du die Nachrichten aufschlägst und irgendwas zu Hackerangriffen siehst oder Hacker allgemein, also ist das Wort schon drin mit Angriff. Bei uns in Leipzig zum Beispiel gab es einen großen Angriff. Das sind aus der Stadtverwaltung Daten gekapert worden. Also das ist schon ganz schön krass. Und das hast du bestimmt auch gelesen. Die AI von Open Source hat sich eigenmächtig in ein anderes KI-System eingehackt. Eigenmächtig.
Und das ganz kurz vor der Wiederaufführung von Terminator. So, wenn da nicht die letzten Alarmglocken klingeln, wann dann?
Ich bin einmal im Jahr, bin ich aufgrund meiner Arbeit als freiberuflicher Kameramann, bin ich auf einer riesengroßen Konferenz. Mhm. Die wird in Europa in verschiedenen Ländern ausgetragen. Amsterdam, Wien und dann eben halt auch mal in Leipzig. Und ich filme dort und sehe natürlich die ganzen Vorträge, die dort gehalten werden. Und zwar sind das die führenden WissenschaftlerInnen. Hier ist Gender notwendig, weil das sind vor allen Dingen sehr viele Frauen noch mit dabei, die sich um Automatisierungsprozesse kümmern, also um Automation, auch um KI-Forschung beinhalten, die Semantics. Und dort macht man immer so eine kleine Zeitreise, so in die nächsten 5 bis 10 Jahre. Mhm. Und es gab irgendwann mal einen Vortrag von jemandem, der wurde sehr kontrovers danach auch diskutiert. Er hatte ein Skynet-T-Shirt an, während er den Vortrag hielt. Oha. Und hat sozusagen ein sehr apokalyptisches Bild gezeichnet, wo der Trend halt hingeht. Und das Witzige ist, ich sehe immer noch sein Gesicht vor mir, wie er einfach nur sein Hemd öffnete und dann kam dieses Skynet-T-Shirt zum Vorschein. Und da wurde damals auch ein bisschen ausgelacht und ich glaube, heute lachen da ein paar Leute weniger drüber, weil ich finde das mehr als besorgniserregend. Deswegen, ja. Aber darüber müssen wir heute nicht reden, da können wir vielleicht reden, wenn wir über den Terminator vielleicht reden.
Ja, ganz genau. Oder ja, vielleicht bietet das Netz da auch schon noch eine Gelegenheit. Wir werden mal sehen. Wir schauen mal. Zurück zum Film. Bevor wir auch nur annähernd in Richtung Fazit schlittern können, müssen wir ein großes Thema aufmachen und das muss ich natürlich wie jedes Mal ganz klar dir vor die Füße legen. Du hast es gerade schon erwähnt, was deine Berufung ist. Wie findest du denn die Kameraarbeit und das Licht in diesem Film?
Das ist eine gute Frage, weil ich mir beim Film immer die Frage gestellt habe, warum gefällt mir das Bild so gut, obwohl der Look überhaupt nicht meinen Geschmack trifft. Also so mal gar nicht. Es ist bunt, es ist grell. Fühlt sich manchmal auch an wie so ein Wimmelbild, wo man sich was zusammenpuzzeln muss. Und da komme ich automatisch wieder auf diesen Punkt zurück. Dieser Film möchte A, unterhalten und er nimmt einen immer mit an die Hand und nimmt einen mit rein und alles ordnet sich dieser Geschichte und dieser Dynamik dieser Figuren ordnet sich das unter. In dem Fall auch die Kamera. Das heißt also, wir haben eine entfesselte Kamera, die überall mit hingeht und das mag ich sehr, dass der Film das so dynamisch ist und atmet. Und der hat dann kein so krasses Lichtkonzept, sondern das Licht ist in dem Fall hier sehr funktional. Und die einzigen Moody-Shots, die es gibt, die bekommt der Villain. Also die bekommt halt der Fischer Steve was ab. Ansonsten ist der Film.
Da würde ich ein ganz kleines Veto einlegen, auch wenn diese Szene sehr, sehr klein ist. Aber ich finde, einer der mutigsten Shots im ganzen Film ist über den Dächern von New York, wo man diese ganze dunstige Stadt sieht, auch so in einem Licht von entweder Sonnenauf- oder Untergang und wo auch Matthew Lillard dann so, ich meine, die Faust hochreckt, aber so richtig sich da ikonisch da so hinplatziert. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz stimmungsvoller Shot.
Ja, und also gerade die Außenaufnahmen New York sind natürlich fantastisch. Das muss man auch dazu sagen.
Und der Pool am Ende. Also muss ich auch noch reinwerfen.
Ja, also das weiß, was du meinst, ja. Aber ich meine trotzdem, ein Großteil dieser Shots und Szenen bekommt eben halt Fisher Stevens. Also nicht nur, sondern eben halt auch, genau. Und ansonsten ist der Film doch sehr neutral auch geleuchtet. Wie gesagt, es ordnet sich halt wirklich echt einfach der Performance unter und er hat sich halt einfach entschieden, nicht viele Leute laufen sehen, nicht viele Leute sich bewegen sehen. Ganz besonders, weil sie eben halt auch viel auch am Rechner sitzen, dass du da halt diesen Spagat eben halt auch mit hast. Und da finde ich das tatsächlich ganz gut. Wenn dir vorm Computer sitzen, ist es klar, du hast das Führungslicht, ist halt der Computermonitor. Mhm. Da kannst du jetzt nicht so viel machen. Aber ich mochte es sehr, dass der Film anamorphisch gedreht ist. Das sieht man halt auch an dem schönen Bokeh. Also das ist nicht spherical gedreht und dann runtergecroppt, sondern das ist tatsächlich echt anamorphisch. Und das müssen aber ganz schön rattenscharfe Linsen gewesen sein, denn also gerade in den Ecken, da hast du nicht so viel Barrel-Distortion und diese klassische harte Vignettierung und dieses Aussoften, sondern das ist auch teilweise bis in den Rand knackenscharf. Das ist auch Teil des Looks, muss man auch dazu sagen. Also ich finde es so insgesamt, hat mir das sehr gut gefallen, obwohl es überhaupt nicht mein Ding ist. Mhm. Und da hat der Kameramann, Andrzej Sekula, tolle Arbeit geleistet, wie ich finde. Ganz, ganz toll. Und ich meine, er ist ja auch kein Unbekannter. Der hat vorher Reservoir Dogs und Pulp Fiction gemacht. Mhm. Also. Und dein Lieblingsfilm Four Rooms.
Naja, Lieblingsfilm ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber ich mag Four Rooms sehr gerne, ja, tatsächlich. Der hat hier ganz hervorragende Arbeit geleistet. Also ich finde, da passt so vieles zusammen. Ne? Also bei vielen Filmen ist das ja auch so, dass die Musik dann der eigentliche Star ist. Und das ist hier aber nicht der Fall. Also die Kameraarbeit hält mit der Musik absolut mit. Mit dem Tempo hält die Kamera super gut mit. Auch das Licht hält mit der Stimmung super gut mit. Also das ist eine Einheit, die funktioniert und die dann endgültig macht, dass ich diesen ganzen Film schon sehr schnell, schon nach ein paar Szenen anfange wirklich zu lieben und dass ich auch wirklich am Monitor klebe und der Film mich auch keine einzige Sekunde loslässt. Der hat keinen Abfall, der hat keinen, hier geht's mal eben den Bach runter oder so, und das sieht ganz viel auch an der wirklich guten Kameraleistung. Also die gar nicht immer wahnsinnig viel tut, aber sie tut eigentlich immer genau das, was es in dem Moment dann braucht. Sei es mal ruhig zu sein und sei es wieder dynamisch zu sein, sei es mal richtig hektisch zu sein. Das ist auch zusammen mit dem Schnitt, muss man sagen, ist das hier ganz fantastisch gemacht und ja, temporeich. Es ist wirklich so knackig, so schnell. Finde ich immer wieder cool, wenn Film so wenig Fett drumherum hat, dass man da durchgeschleudert wird und am Ende denkt, boah, ich könnte jetzt direkt nochmal von vorne. Und Hackers hat das. Ich habe einige Filme so in meiner Lieblingsfilmeliste und es ist bei dem hier ganz genau so, die eben genau das haben. Der Abspann läuft und ich habe sofort wieder Bock, auf den Anfang zu scrollen und direkt wieder einzusteigen.
Ach, krass. Ja,
und das, also, cool. Das liegt auch viel, viel mit an der tollen Kameraarbeit. Es ist ein Faktor natürlich, ein Puzzleteil, aber ein sehr schönes Puzzleteil hier.
Okay, ja. Also ich dachte mir sowas schon, dass das so ein Go-To-Film bei dir
absolut.
Ist.
Absolut. Das ist für mich halt ein Go-To-Film, weil es eben auch ein totaler, ja, wie auch bei anderen Lieblingsfilmen von mir, so Everybody Wants Some oder solche Sachen. Es ist für mich ein Film, wo ich aus dem Film immer mit besserer Laune rausgehe, als ich reingekommen bin. Und gerade in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, nicht so gut geht, wo ich viel Stress habe, wo ich auch viel Sorgen habe oder sowas, da schmeiße ich so einen Hackers rein und danach, ich weiß nicht, irgendwas bewegt er in mir. Der macht so ein Feel-Good-Ding. Und ich glaube, das liegt auch viel an Figuren wie Matthew Lillard, die da einfach Hack the Planet durch die Gegend schreien und überhaupt Zitate um sich werfen, wo ich nur denke, ja ey, ja. Das ist Mumpitz, aber es ist geil, es macht was mit mir. Das spricht mich nicht auf einer intellektuellen Ebene an, es spricht mich auf der emotionalen Ebene an. Das macht einfach nur Spaß. Und also auch die Synchronfassung ist mega geil. Das sind Zitate und jetzt nicht nur von Matthew Lillard, sondern ganz durchweg da. Irgendwie Angelina Jolie sagt zwischendurch sowas wie, hoffentlich bummst du besser, als du tippst. So mega. Oder sowas wie, Wie gedenkt ihr euch der Bullen zu erwehren, sagt einer von diesen Fernsehfuzzis, ne? Wo ich auch nur denke, ey geil, oder diese Tussi, die bei dem Bösewicht an der Seite ist, so, die finde ich ziemlich nichtssagend, die gibt mir nicht viel, aber die haut am Ende das Zitat raus, das kann nur eine Komödie der Irrungen sein. So, das sind Sätze, ey, ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber ich habe einen Riesenspaß dabei und das geht eigentlich den ganzen Film so.
Müsste ich tatsächlich dann mal machen, wenn ich ihn bis nächstes Mal rein wäre, auf Deutsch zu schauen. Ich habe mir nämlich auf Englisch angeschaut und da fand ich ihn ganz fantastisch, muss ich sagen.
Ja, und also die deutsche Synchro ist, wenn man mal Bock auf ältere deutsche Synchros hat, die ist schon richtig geil. Also das ist sehr qualitativ. Auch tolle Stimmen, das macht Freude.
Ja, aber es, mit den Zitaten, die du jetzt gebracht hast, im Englischen sind die aber auch drin. Ja. Also das ist wirklich gut übersetzt. Also es ist jetzt nicht Rainer Brandt mäßig, wird es alles übertrieben. Nee, das ist auf jeden Fall nicht wahrscheinlich.
Ja, nee, so wirkt das auch nicht. Aber also einfach auch eine Art von Sprache, die ich in Filmen so noch nicht so oft erlebt habe. Irgendwie. Also so diese Mischung aus total überdreht 90er und dann aber mit diesen hochgestochenen, auch Zitaten rumgeworfen, aber eben auch irgendwie so Wendungen, die man nicht jeden Tag hört. Das finde ich toll, wirklich schön. Viel zu entdecken, auch zitatetechnisch sehr viel zu entdecken in diesem Film.
Ich überlege gerade. Mir ist noch was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber unser Hauptdarsteller, der Dade Murphy, der stellt sich ja am Anfang, da hackt er sich ja auch rein und ruft bei jemanden an und will dann sozusagen dort auf den Server draufkommen. Und er stellt sich mit einem Namen vor. Hast du den Namen gehört, den er verwendet?
Ja, Eddie Vedder, ja klar.
So ist es alles klar. Ja, klar. Gut, ich fand das sehr schön.
Und obwohl hier auch der ganze Soundtrack kein Rock-Soundtrack ist, hat der Film offensichtlich ein Anliegen, was Rockmusik angeht. Denn die Einsprengsel gibt's, sei es durch Eddie Vedder, sei es auch durch Matthew Lillard, der da so eine ganze Menge Dinge aufzählt, die halt in die Rockmusikrichtung gehen, sei es aber auch diese, ich glaube, eine australische Band ist das, die da in diesem Club spielt, ne, die so sehr an Rage Against the Machine erinnert, so diese Richtung. Also der Film macht auch dahingehend schon sehr klare Ansagen und das finde ich auch sehr, sehr schön. So, passt auch wieder total zeitgeistig in die 90er und bildet dann auch direkt so eine Bandbreite, so eine Palette ab, ist dann nicht eindimensional, sondern schon auf vielen Ebenen unterwegs und schafft es auch dadurch, mich halt emotional sehr, sehr stark einzufangen und abzuholen. Ja, Stimmungsfilm, einmal mehr Stimmungsfilm. Und dieser Gedanke bringt mich dann tatsächlich langsam in Richtung Fazit, außer du sagst, du hast jetzt dringend vor dem Fazit noch Punkte auf deiner Liste, die du sehr gerne jetzt hier reinschmeißen magst.
Nee, ich glaube, ich habe wirklich echt alles soweit gesagt. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sage, das müssten wir jetzt machen.
Herrlich, dann lass dir mal dein Fazit einfallen.
Vielen Dank, Udo, dass du den Film mit angebracht hast, denn ich hätte ihn mir wirklich nicht von alleine angeschaut, hätte ich nicht gemacht, hätte den immer irgendwie aufgeschoben und vielleicht irgendwann in 20 Jahren mal durch Zufall irgendwo gesehen, ich weiß es nicht, aber jetzt hast du ihn mitgebracht, jetzt habe ich ihn gesehen und sag einfach danke, weil es war wirklich echt eine schöne Zeitreise in die 90er. Das sind viele Erinnerungen auch tatsächlich wieder hochgekommen, nicht zuletzt auch wirklich wegen der Musik oder eben halt auch Angelina Jolie in ihren jungen Jahren, sondern halt auch einfach dieses New York nochmal zu sehen aus dieser Zeit. Da geht's dir wahrscheinlich ähnlich wie mir, wenn ich dieses New York dieser Zeit sehe, das ist so ein ganz alter Sehnsuchtsort, den es nicht mehr gibt. Also der ist ja so nicht in dieser Form halt einfach nicht mehr da. Und hätte ich aber so ganz gerne gesehen. Und insgesamt, ich mag auch die Stimmung und die Attitude von dem Film. Wir hatten es schon gesagt, gerade mit diesen ganzen Figuren, dass die alle sehr offen sind, dass die verschiedene Backgrounds haben, dass das nicht ausgenutzt wird, um dann einen blöden Kommentar drauf zu machen oder so, sondern dass das wirklich alles frei fließen kann. Das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und da nehme ich auch die offensichtlichen Schwächen im Drehbuch, nehme ich dann halt auch gerne in Kauf und gucke mir das sehr gerne an und ich bin froh, dass das jetzt auch in der Sammlung ist. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Deswegen nochmal vielen Dank, lieber Odo.
Geil, sehr gerne. Ich finde es sehr schön, dass ich den mitbringen konnte, denn Hackers ist ein Film, der liegt mir sehr am Herzen. Ich habe immer wieder den Eindruck, so der hat seine Reichweite, der hat seine Fanbase und geht trotzdem ganz oft unter, weil der auch irgendwie so ein 90er Geschmäckler hat, wo viele sagen, nee, ey, bei dem Cover sowas gucke ich mir doch nicht an. Und ich glaube, der wird gerne unterschätzt. Und ich hoffe, dass viele Menschen, die hier zuhören, ihn schon kennen. Und allen anderen möchte ich ihn sehr ans Herz legen. Denn das ist ein totaler Feel-Good-Film. Der macht Spaß, der hat Tempo, der hat Action, der hat unglaublich viel Witz und Charme und Freundschaft miteinander und so eine Aufbruchsstimmung und so eine Abenteuerstimmung und so eine Team und wir machen das gemeinsam Stimmung. Ich finde das, davon kann es gar nicht genug Filme geben. Und wenn das so geil gemacht ist, so geil aussieht, so unglaublich gut klingt, so toll über die Leinwand brettert und rauscht wie dieser Film. So, ey, was gibt's Geileres so? Das ist ein Film, der macht einfach Spaß. Das ist ein Film, der will auch einfach richtig Freude machen. Und ja, deshalb hat er sich den Platz in meinem Herzen schon sehr lange erspielt. Ich habe ihn schon oft gesehen und ich weiß, ich werde ihn noch oft sehen. Denn das ist einer, der wird auch nicht oll. Der hat kein Stück seiner Faszination verloren. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist der durchs Alter eigentlich noch besser geworden. Der ist zeitgeistig, der passt auch heute in vielen Dingen, in vielen Themen, in vielen Sachen, die der anschneidet, noch sehr gut rein. Der kann auch mit dem Tempo heutiger Filme locker mithalten. Der ist gut abgehangen. So, das ist ein Ding. Das ist keine verstaubte Mottenkiste wie der Rasenmähermann, wo man reinguckt und denkt, boah, was ist denn das für eine Gülle? Nee, das ist das genaue Gegenteil. Es ist eigentlich wirklich die Essenz der 90er in richtig gut. Und das wird man selten sonst so geil und schön gemacht und durchdacht und flott und wild und aufbrausend erleben wie hier. Dementsprechend, ja. Hackers. Musste ich reinzerren, bin ich froh, dass ich das durfte und ich empfehle das allen euch da draußen, die den noch nicht kennen oder schon lange nicht mehr gesehen haben, schmeißt das Ding mal rein, der ist mega. Oder guckt den in Berlin auf der großen Leinwand, noch besser, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir da eine kleine Reihe draus machen und dann demnächst. Letztens hatten wir ja schon Project Brainstorm, es ging ja auch in eine ähnliche Richtung. Und demnächst dann mit das Netz in eine weitere Runde hineingehen. Und da bin ich dann auch wieder sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, Basti. Freue ich mich sehr drauf.
Ich freue mich ebenso drauf. Und ich freue mich auch auf das nächste Gespräch, das wir beide haben werden. Da suche ich mir dann einen Film aus. Und dadurch, dass es den Schneewestern nun jetzt doch nicht gibt, habe ich mir einen anderen Schneewestern ausgesucht. Denn es wurde sich ja irgendwann auch mal einen Western gewünscht. Und ich hadere da immer mit mir, gerade beim Thema Western. Und ich habe mir einen besonders kalten und sehr harten Schneewestern ausgesucht. Es ist natürlich, es geht um Sergio Corbucci's Leichenpflastern seinen Weg. Da könnt ihr euch schon drauf vorbereiten. Da wird's hart und kalt.
Hart und kalt und wild, freue ich mich drauf. Nun denn, dann können wir jetzt langsam die Geräte ausschalten, die Monitore runterfahren und mit unseren Disketten, die wir irgendwo an irgendwelche Säulen mit unseren Kaugummis kleben, werden wir jetzt die Skateboards und Rollerblades auspacken und in den Sonnenuntergang reiten. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Drückt irgendwo Like, schreibt irgendwo einen geilen Kommentar, empfehlt uns weiter. Das macht uns eine Riesenfreude, wenn Menschen hier zuhören. Und gehabt euch wohl. Danke, lieber Basti, für dieses schöne Gespräch und an euch da draußen. Adios.
Ahoi.